Bevor es gleich weitergeht, kommen wir noch zum Partner der heutigen Folge und das ist TradeGate Direct. Das Börsenjahr 2026 hat es ja ziemlich in sich mit vielen Richtungswechseln und natürlich auch höherer Volatilität, aber das heißt auch jede Menge Chancen für aktives Investieren. Wenn du ein erfahrener Trader bist, weißt du ja, wie wichtig es ist für den Erfolg, nicht nur die richtigen Entscheidungen zu treffen, auch die Umsetzung deiner Trades können den Unterschied ausmachen. Schnell, effizient, marktnah, das sorgt dafür, dass deine Trading-Ideen auch richtig erfolgreich aufgehen können. Wenn du ein aktiver Privatanleger oder Trader bist, solltest du dir daher unbedingt einmal das Angebot von TradeGate Direct anschauen. Denn über die App hast du eine direkte Anbindung an die TradeGate BSX, Europas liquidester Retailbörse. Dadurch werden deine Aufträge ohne zusätzliche Umwege ausgeführt. Broker, Market Making und Börsenzugang sind also eng verzahnt. Das sorgt für effiziente Handelsprozesse. Die Ordergebühren fallen dauerhaft weg. Depot und Verrechnungskonto sind inklusive. Nur marktübliche Spreads können natürlich anfallen. Aber unterm Strich fließt dadurch eben mehr Geld in die eigene Performance. Handle mehr als 7000 Aktien, 4000 ETPs und tausende Mini-Futures über TradeGate Direct und das zu langen Börsenzeiten von 7.30 Uhr bis 22 Uhr. Setze deine Trades nicht nur um, sondern setz sie besser um. Schau dir das Angebot unter tradegate.direct an. Alle Infos und natürlich den Link findet ihr in den Shownotes. Servus und herzlich willkommen in einem neuen Video der Mission Money. Ja, ganz schön was los und wir müssen natürlich dringend mal das große Bild auspacken. Drunter machen wir es natürlich hier nicht. Und deswegen haben wir einen wunderbaren Gast hier im Studio, eine unserer Lieblingsgäste. War schon ein paar Mal bei uns. Ich sage wie immer herzlich willkommen zurück auf dem Kanal. Helen Windischbauer, Leiterin Multi-Asset bei Amundi Deutschland.
Ja, auch von meiner Seite. Ich freue mich hier zu sein. Hallo.
Freue mich sehr, Helen, ja, dass du wieder da bist. Lass mal großes Bild malen schnell. und vor allem uns mal den Ist-Zustand anschauen. Jetzt haben wir also 6 Wochen, 7 Wochen, keine Ahnung, Irankrieg und es haben immer mal wieder ein bisschen Hoffnung auf Frieden, dann mal wieder nicht, mal wieder doch. Aber am Ende des Tages haben wir, wenn wir diese Woche nehmen, heute ist Freitag, 2 Allzeithochs in den USA. Ja. Also eigentlich kann man ja sagen, nichts passiert, was wollt ihr eigentlich alle?
Ja, es ist ja schon was passiert in der Zwischenzeit. Also, und ich finde es ganz interessant, man hat es relativ leicht zu beurteilen, denn der Irankrieg ist tatsächlich Ende letztes Februarwochenende entstanden, aufgetreten. Und da kann man immer ganz gut sagen, okay, was ist in den ersten 2 Monaten passiert des Jahres und dann ab da. Was ist da passiert? Aber tatsächlich in den 6 Wochen, die du erwähnst, könnte man fast ausblenden und fast sagen, okay, da war ja eigentlich nichts, aber es ist doch viel passiert. Und ich denke auch, es wird noch einiges nachwirken. Selbst wenn die Börsen derzeit davon ausgehen, dass es nur einen kurzen Inflationsschock, Preisschock geben wird über die höheren Energiepreise und es ja Auswirkungen aus Wachstum geben wird, aber die auch relativ gut zu handeln sind und gut von den Unternehmen, Konsumenten abzufangen ist. Also das steckt so ein bisschen dahinter, was man derzeit sieht.
Ist die, wenn man jetzt die vor allem Aktienmärkte nimmt, ist das Resilienz oder FOMO?
Oder beides. Was beidem, ne? Es ist beides. Ja. Es ist in der Tat beides. Denn gerade in den USA stellt sich die wirtschaftliche Situation noch relativ stabil dar. Man hat jetzt jüngst wieder Arbeitsmarktdaten gesehen und also Indikatoren zum Arbeitsmarkt. Der ist noch relativ robust, obwohl man eigentlich davon ausging, dass der nach und nach jetzt Schwäche zeigen wird. Aber der hält sich ganz gut. Mhm. Und auch, du erwähntest den Aktienmarkt, ja, die entsprechenden Höhen der Aktienindizes wieder. Auch hier, das hat direkte Vermögenseffekte auf den US-Konsumenten. Denn der US-Sparer spart sehr stark in Aktien.
Ja, fühlt das sich heißt, wieder reicher.
Ja, in der Tat. Und die Vermögenssituation der Haushalte werden damit besser. Und damit kann auch wieder mehr konsumiert werden. Mhm. Plus eine Zentralbank in den USA, die auf Halten ist, die jetzt den Inflationsschock in den USA, in Europa ist ein bisschen was anderes, aber in den USA relativ begrenzt sieht, gar nicht darüber nachdenkt, Zinsen zu erhöhen, sondern erstmal auf Halten bleibt, aber mit einem neuen Zentralbankgouverneur, der sich jetzt in der nächsten Woche abzeichnen wird oder bestätigt sein wird, vielleicht so rum, durchaus möglich, dass die Zentralbank auch die Zinsen in den USA senken wird im Verlauf des Jahres. Also es sind alles Zutaten, die positiv wirken, vor allem in den USA.
Mhm. Wenn man jetzt mal so versucht, sich so einen Fahrplan für dieses Jahr noch zu machen aus dem Ist-Zustand. Mhm. Ich meine, wir haben ja trotzdem, wenn man mal so, sagen wir mal, erste neuere Schätzungen nimmt von der Makroseite, siehst du eben, logischerweise bleibt dieses ganze Ölpreisthema nicht von der Welt verschont. Das heißt, eigentlich wird ein bisschen weniger Wachstum eingepreist. Es wird eine höhere Inflation eingepreist, die eben auch bleiben wird, selbst wenn der Iran-Krieg morgen vorbei ist. Und am Ende des Tages sind zwei Zinssenkungen ausgepreist worden, in Europa eher quasi Zinserhöhungen eingepreist worden. Dafür ist das Allzeithoch trotzdem relativ interessant, ne? Weil es ist ja, ja, eigentlich eine Umbildung der Narrative. Mhm. Aber der Markt sagt ja, scheiß drauf, auf gut Deutsch, ich darf das sagen.
Ja, also der Markt schiebt das so ein bisschen zur Seite. Und wie ich sagte, ne, was ist das Szenario für den Markt? Weil du sagst, okay, welches Bild steht denn da dahinter? Ja. Und nochmal, der Markt denkt, ja, es hat einen Effekt, die Energiekrise, Energiepreise auf die Inflation. Das wird aber vorübergehend sein. Und die Zentralbankenmeinung des Marktes wird durchsehen. Was wir jetzt so bei der Europäischen Zentralbank hören, ist, dass auch die Europäische Zentralbank sagt, okay, wir bleiben erstmal auf unserem Zinsniveau, sehen jetzt nicht unbedingt eine Notwendigkeit, Zinsen zu erhöhen. Aber da muss man ein bisschen abwarten. Aber da setzt man erstmal drauf. Mhm. Auf der Wachstumsseite ist es schon so, dass wir gesehen haben, dass nach und nach Analysten, Wirtschaftsforschungsinstitute, große Organisationen, IWF, OECD, Weltbank, auch das Wachstumsbild nach unten genommen haben oder auch die Zahlen nach unten revidiert haben. Das sind so ungefähr 0,4% Punkte des globalen Wachstums, so im Schnitt ungefähr weniger globales Wachstum. Aber es schwankt so um die 3%. Wirtschaftswachstum, Erwartungen für dieses Jahr. Das ist aber ein ganz auskömmliches Bild. Mhm. Das ist zwar jetzt kein Boom-Szenario, kein tolles Wachstumsexplosionsszenario, ja, aber es ist auskömmlich und damit können die Unternehmen und auch die Wirtschaft leben.
Mhm. Was macht man, sagen wir mal, wenn wir jetzt gerade in den USA bleiben, Europa ist ja immer noch mal ein bisschen anders, können wir gleich noch drauf eingehen. Was macht man taktisch draus? Weil im Moment hat man ja eigentlich so ein bisschen das Gefühl, wir gehen, also jetzt schon, also wir haben so ein bisschen, zumindest an den Aktienmärkten, reicht die, sagen wir mal, ich nenne es mal Verbalerotik, um das Thema, wir werden schon jetzt irgendwie einen Frieden hinbekommen demnächst und irgendeinen Deal hinbekommen, also dann wird da irgendwie ein Haken dran werden. Das reicht offensichtlich ja den Aktieninvestoren zu sagen, okay, da können wir einen Haken dran machen, wir haben bisschen weniger Wachstum, ein bisschen mehr Inflation, ein bisschen höherer Ölpreis, egal, weiter geht's. Ne? Also wir kommen so ein bisschen ein Stück weit zurück zum Stand von Mitte Februar oder so, mhm, oder Anfang Februar ist ja, ne? Ohne Iran-Krieg sozusagen. Und dann sind wir eigentlich in diesem alten Bild wieder. Also ne, wir haben jetzt wieder gesehen, wir haben eine große Tech-Rallye gesehen, wir haben Software natürlich weiter aus Disruptionsängsten abverkauft, aber wir haben doch viel Tech-lastiges gesehen, ein bisschen Breite dazukommen. Ist das dann das taktische Bild wie, ne, wir gehen zurück auf los?
Nicht ganz.
Als wäre nicht gewesen? Ja. Oder ist da, würdest du sagen, ist da doch nochmal so, müssen wir nochmal ein bisschen drumherum bauen?
Ist ein bisschen differenzierter. Also klar, wenn du jetzt von ganz oben drauf guckst, könnte man das so denken und sehen. Ja. Aber es ist ein bisschen differenzierter. Denn was ist passiert Ende Februar? Ende Februar hat eine Rotation stattgefunden. Und zwar die Idee oder die Wahrnehmung des Marktes war Ende Februar nicht, oh, wir stürzen jetzt in eine Weltrezession. Ganz anders als damals beim Liberation Day. Letztes Jahr, schon gar nicht so lange her.
Aber es kommt einem wie in einer anderen Welt vor.
Ja, es kommt einem wie in einer anderen Welt vor, ist gar nicht so lange her. Aber damals beim Liberation Day war es tatsächlich so, dass die Marktteilnehmer sehr schnell das Thema globale Weltrezession gesehen haben und deshalb auch der starke Abverkauf an den Kapitalmärkten passiert ist. Das war jetzt anders. Ja, natürlich, die Folgen eines Energieschocks sind da, werden auch weiter da sein, aber es ist keine globale Rezession. Und das ist schon mal der Unterschied. Nur wie reagiert man da drauf? Dadurch, dass man nicht das Szenario globale Rezession gesehen hat jetzt mit Kriegsbeginn, sondern vielmehr es passiert was, es hat Auswirkungen, es hat Bremseffekte, spielen die Investoren eher eine Rotation Und das heißt beispielsweise weg von Growth-Titeln, mehr hin zu Value-Titeln. Da können wir auch nochmal drüber sprechen. Das hat was mit der Zinserwartung, ja, mit Inflationserwartungen zu tun. Rotationen vielleicht mehr zu sicheren Märkten in auf der Aktienseite, vielleicht USA stärker bevorzugt als zyklischere Märkte, die vielleicht stärker von dem im Krieg in Mitleidenschaft gezogen werden oder darunter leiden werden. Und tatsächlich auch während am Anfang, während der ersten Phase des Krieges, haben schon gesehen, dass die Investoren defensivere Titel gesucht haben auf der Aktienseite. Ja. Also es hat schon Rotation stattgefunden, aber kein großer Abverkauf. Und das ist der große Unterschied. Und was man natürlich auch sieht, aber da sprechen wir auch noch mal drüber, ist das Thema Zinsen. Auf der Anleihenseite hat sich der Markt ein bisschen anders entwickelt. Aber für die USA finde ich es fast schon leichter, ein Szenario gerade ins Jahresende zu sehen, wie du es ja angesprochen hattest, als jetzt beispielsweise für Europa oder für die asiatischen Schwellenländer. Denn in den USA haben wir eine Unterstützung der Zentralbank weiterhin. Das ist positiv für Aktienmärkte und für die Unternehmen. Dann haben wir natürlich die ersten zwei Monate in den USA einen starken Abverkauf der Softwareaktien gesehen.
Ja.
Da kann man sagen, da habe ich ein sehr starkes D-Rating gehabt. Vielleicht hat es jetzt ja auch für den einen anderen Investoren oder für die breitere Masse Investoren einen Einstiegspunkt wieder ergeben. Ja. Oder tatsächlich, die Investoren haben gedacht, prima, ich nutze eine kurze Erholung und verkaufe sie wieder ab, je nachdem.
Ja.
Aber auch hier die Rotation. Dann, was auch stattfindet, ist schon seit Jahresanfang die Diskussion in den USA, ob diese riesengigantischen Investitionen, die 4, 5 Tech-Firmen uns angekündigt haben. Also 5 US-Unternehmen wollen in den nächsten Jahren 2 Billionen US-Dollar in KI-Infrastruktur investieren. Ja. Da fragt der Markt die Investoren schon nach, ist das überhaupt so sinnvoll? Macht das überhaupt
kommt
Sinn?
Kommt da was zurück, ja.
Kommt da was zurück? Von dem her sind diese Themen nach wie vor gegeben. Andererseits haben wir auch gesagt, ja, der wirtschaftliche relative Stärke in den USA ist gegeben. Denen geht es wirtschaftlich etwas besser, auch weil sie Netto-Energie-Importeure, Exporteure sind. Das heißt, eher profitieren von der aktuellen Situation. Es gibt so viele Gründe zu sagen, gut, als Investor, ich schaue mir den US-Markt an.
Ja. Und es ist im Prinzip ist es ein bisschen wie bei fast jeder Krise. Im Zweifel gewinnen die USA.
Ja.
So ein Stück weit.
Ja.
Und natürlich auch was man, ich meine, wir haben ja die letzten Monate sehr viel, und der Markt hat es ja auch renditenmäßig hergegeben, gerade weil, was du auch skizziert hast, eigentlich eine Bewegung gesehen ja in die andere Richtung. Wir haben wieder quasi eine Phase gehabt, wo mehr Geld auch in die europäischen Märkte geflossen ist, vor allem natürlich nach Asien geflossen ist, die ganzen Speck quasi drumherum, um diesen ganzen KI-Hype abzugreifen und natürlich auch ein bisschen die Märkte zu suchen, die vielleicht nicht so wahnsinnig teuer waren.
Ja.
Würdest du sagen, wenn man da jetzt mal szenarienmäßig bei den USA bleiben, ist das so ein Zurückdrehen jetzt für die Krisenphase, als ich gehe mal lieber in die USA und in den Dollar als sicherer Hafen und wenn sich das dann auflöst, fahre ich wieder zurück? Oder siehst du eher, weil der Iran-Krieg ja so seine Folgen eher länger hat durch die höheren Ölpreise, dass das dann auch weiterträgt? Also dass so eine Tendenz für eine Outperformance eher in den USA ist?
Also ich denke, taktisch sind durchaus die Themen interessant, die du angesprochen hast, Europa, Schwellenländer, Asien, um quasi das Re-Rating zu nutzen, das D-Rating zu nutzen, um wieder dort Positionen aufzubauen. Aber grundsätzlich, wenn ich als Investor das Szenario habe, dass dieser Energiepreise, Schock und aber auch die Auswirkungen aufs Wachstum noch in diesem Jahr weiter Wirkungen zeigen werden auf die Entwicklung der Unternehmen, dann als globaler Investor bin ich in den USA auf der Aktienseite in einem sichereren Hafen als beispielsweise in einer zyklischen Region wie den asiatischen Schwellenländern. Also es gibt durchaus Gründe zu sagen, wenn ich als Investor die Idee habe oder das Szenario habe, dass diese Auswirkungen, negativen Auswirkungen auf Inflation, auf Wachstum weiter im Verlauf des Jahres bestehen bleiben oder der Ölpreis nochmal auf einem höheren Niveau fahren bleibt, dann ist die Entscheidung zu sagen, einen höheren Anteil im Portfolio an US-Werten zu haben, sehr zwangsläufig, also sehr, sehr naheliegend. Aber nach wie vor, du hast die Themen angesprochen, wir haben immer noch die Diskussion, die Höhe der KI-Investments. Wir haben die Diskussion über Disruption der Softwareunternehmen. Durchaus eine Möglichkeit zu sagen, ich investiere in den breiteren US-Markt. Mhm. Also fernab der Mac 7, sondern sage ich, ich nehme lieber den breiteren Markt. Denn auch hier sieht man, dass die Unternehmen von der wirtschaftlichen Entwicklung in den USA in der Breite profitieren. Denn wir haben auch noch einen US-Präsidenten, der Erleichterungen für US-Unternehmen möchte, der Steuererleichterungen einführt, der diese Big Beautiful Bill auf den Weg bringt. Das sind alles noch Aspekte, die auch den US-Unternehmen in der Breite, aber auch dem US-Konsumenten weiterhelfen werden. Und du weißt es auch, der US-Markt ist ein sehr Inlandsmarkt getriebener Markt. Das heißt, 70% der S&P 500 vertretenen Unternehmen haben den Hauptfokus im Umsatz und Gewinnentwicklung in den USA.
Ja. Bevor es weitergeht, ein kurzer Hinweis auf unseren Partner Personio für alle Unternehmer unter euch. Gerade für kleine und mittelständische Unternehmen ist der Zahltag oft alles andere als Routine, sondern jeden Monat aufs Neue ein Stresstest, manuelle Datenpflege, Compliance-Risiken, kurzfristige Änderungen. Genau hier setzt Personio Payroll an. Mit automatischer Datenübernahme direkt aus dem HR-System, integrierten Compliance-Prüfungen und fehlerfreien Abrechnungen läuft die Lohnabrechnung deutlich effizienter und vor allem zuverlässig. Das alles in einem System, das lokale Anforderungen erfüllt. Heißt konkret weniger Stress, weniger Fehler und Mitarbeiter, die pünktlich ihr Gehalt bekommen. Mit der All-in-One-Lösung von Personio, von Recruiting über Personalverwaltung bis hin zur Lohnabrechnung, steigern bereits über 15.000 Unternehmen in Europa ihre Produktivität und gewinnen Zeit für strategische Themen wie Mitarbeiterbindung und Entwicklung. Alle Infos findet ihr auch unter personio.de/missionmoney. Den Link findet ihr natürlich auch nochmal in den Shownotes. Und jetzt geht's weiter mit der Folge.
Also heißt eher auf einen breiteren Aufschwung setzen in den USA?
Also breiter in den USA, aber auch allgemein, also auch global. Also das ist schon ein Aspekt, sehr breit zu diversifizieren, um mögliche Risiken auch nochmal abfedern zu können. Denn derzeit sieht es hoffentlich danach aus, dass wir zu einer Waffenruhe, also einer belastbaren Waffenruhe finden und dass wir auch in einer Lösung oder zu einem fragilen Frieden finden werden. Ja. Das ist natürlich eine positive Entwicklung. Aber so ganz ausgemacht ist es ja noch nicht.
Ja. So, wir haben, weil wir es im Vorgespräch auch schon drüber gesprochen haben, wir bleiben noch kurz in den USA und gehen dann auf global. Bist du taktisch eher, sagen wir mal, eher defensiver im Moment?
Schwierig.
Macht das Sinn oder kann man schon wieder den Schalter umlegen?
Also man kann den Schalter umlegen. Aber bei uns auf der professionellen Anlegerseite ist es natürlich einfacher, den Schalter taktisch umzulegen. Da können wir wirklich innerhalb von einem Tag entscheiden, welche taktische Richtung wir wählen. Es gibt durchaus Möglichkeiten und ich sehe es auch, dass zum Beispiel wieder asiatische Schwellenländer-Investments wieder zugenommen haben und man da taktisch investiert, um diese positive Gegenbewegung mittragen zu können. Genau, also das ist durchaus gegeben. Ich sehe auch wieder einige taktische Zuflüsse in Europa auf der Euro-Seite. Aber das ist für mich eher taktisch. Ich sehe noch nicht so ganz den Endpunkt der Entwicklung, denn wir haben, wie wir ja besprochen haben, wir haben einfach noch Unsicherheit da. Wir wissen nicht, wie beispielsweise die Europäische Zentralbank im weiteren Jahresverlauf über den Leitzins entscheiden wird. Wir wissen noch nicht genau, wie die höheren Energiepreise dann gerade bei europäischen Unternehmen in den Entwicklungen, in den Margen, in den Gewinnen ankommen wird. Da ist noch zu viel im Fluss, als jetzt schon zu sagen, ich gehe diese Erholung komplett mit und drehe wieder mich komplett auf offensiv und auf zyklisch und auf ein sehr großes Marktbetta. Das ist meines Erachtens ein bisschen zu früh, aber auch hier wieder, ne? Jemand kann eine andere Einschätzung haben und sagen, nee, ist doch, es sieht's klar, ja, und es kann durchaus sein, dass wir jetzt aus dem Allergröbsten raus sind und jetzt geht's nur noch nach oben. Ja, ich wäre da ein bisschen vorsichtiger.
Ja, es ist ja, also gerade wenn man natürlich Europa oder vor allem auch Deutschland nimmt, das war ein zartes Pflänzchen Hoffnung, das so ein bisschen auf Eis gelegt wurde nochmal.
Ja.
Da kam nochmal der Frühjahrsschnee sozusagen.
Ja, der kam nochmal deutlich, wenn nicht sogar der Frühjahrsfrost. Also was wir schon gesehen haben, ist gerade beispielsweise beim IFO-Umfrage, sehen wir schon tatsächlich, dass das, was wir im letzten Quartal letztes Jahr gesehen hatten, leichte Erholung, dass das tatsächlich gerade in Deutschland wieder eingestellt worden ist. Gibt es Gründe, es gibt beispielsweise das Wetter im ersten Quartal, weil es ja auch kalt war, aber nicht nur das, also wenn man vom Bau absieht, aber auch produzierendes Gewerbe hat wieder eine schlechtere Einschätzung abgegeben zur wirtschaftlichen Entwicklung. Ja, das ist richtig.
Ist das, man muss ja da immer so ein bisschen, glaube ich, dazu packen, dass es immer noch Deutschland ist. Auch die Menschen, die da befragt werden, sind natürlich von hier. Und der Deutsche hat im Durchschnitt natürlich immer einen pessimistischeren Blick auf die Welt und was gerade passiert. Und nimmt deswegen auch immer erstmal alles schlimmer wahr, als es vielleicht mutmaßlich ist. Wir kennen die Zukunft natürlich nicht. Hat natürlich schon auch ein bisschen was damit zu tun, glaube ich, in diesen Stimmungsindikatoren. Ne?
Hat was damit zu tun, aber wir haben natürlich wirklich große strukturelle Hausaufgaben.
Ja.
Ich glaube, das hat mittlerweile jeder verstanden.
Ja.
Aber leider ist noch nicht so da. Die Lösungsideen sind noch nicht so da. Klar, die deutsche Regierung versucht mit so ein paar Erleichterungen den hohen Energiepreisen entgegenzuwirken. Aber das ist keine strukturierte, klare Antwort auf das, was wir eigentlich in Deutschland angehen sollten.
Mhm. Naja, im Idealfall ist es etwas nach hinten verschoben. Also das ist ja immer die Hoffnung, stirbt zuletzt.
Das ist auch meine Hoffnung. Ja. Also wenn man wieder mal zurück auf die Wachstumsentwicklung geht in Deutschland, ich sehe es genauso. Also ich denke auch, es ist verschoben, vielleicht sogar auf Eis gelegt derzeit.
Ja.
Wir müssen ein bisschen abwarten, aber dafür sind die Mittel, die zur Verfügung gestellt wurden durchs Wachstumsverschuldung, Wachstumsprogramme, wie man es nennen mag, einfach zu groß, als dass diese Mittel über Infrastrukturausgaben, über Verteidigungsausgaben, über mehrere auch Staatsausgaben nicht wirklich zum Tragen kommen werden in Deutschland. Das wird passieren. Wir sehen es jetzt noch nicht, aber ich denke, spätestens im Verlauf des Jahres, sowieso im nächsten Jahr, werden wir da deutliche Effekte im Wachstum sehen, ganz sicher.
Aber weil du ja auch sagtest, bis jetzt in Europa wärst du jetzt noch taktisch quasi auf der vorsichtigeren Seite, weil wir natürlich, weil du sagen musst, natürlich auch von der Branchenstruktur her, die Wirtschaft ist halt anfälliger für das ganze Thema Energiepreise, Lieferkettenengpässe. Mhm. Wenn alle mal ein bisschen weniger machen, dann stehen wir hier halt relativ schnell mit, weiß ich nicht, mit einem Bremsklotz hinten dran.
Ja, das ist richtig, Also zum einen haben wir über die Energie, die wir nutzen, höhere Preisbelastung, vor allem bei den Unternehmen, aber auch natürlich bei den Verbrauchern. Das heißt, Verbraucher könnten verstärkt noch sich zurückhalten in Sachen Konsumausgaben.
Ja.
Das heißt, da ist ein bisschen ein Fragezeichen, wie sich es weiterentwickeln wird, selbst wenn einige Länder, so wie Deutschland, aber nicht nur Deutschland, mit Subventionen oder Unterstützungen arbeiten.
Ja.
Aber auf der Unternehmensseite ja genauso. Die Unternehmen haben einfach sehr hohe Inputkosten, wenn sie die Energie nutzen.
Ja.
Das ist zum Beispiel anders als in den USA, denn wir hatten es ja, USA ist ein Netto-Exporteur an Energie, anders eben als Europa oder Deutschland. Ja. Also von dem her, da werden wir schon noch eine Belastung bei den Unternehmen sehen. Das ist, oder auch über die Haushalte, über Konsumzurückhaltung. Und was wir als dritten Punkt haben, ist natürlich nochmal die Zentralbank. Das ist noch nicht ausgemacht, dass die Zentralbank, wie wir sagen, on hold bleibt, also erstmal Füße stillhält, sondern da kann es durchaus sein, dass wir im Sommer, Herbst ein oder zwei Zinserhöhungen sehen könnten.
Mhm. Ja. Was wäre jetzt für Europa, wenn wir jetzt mal die Inflation uns anschauen, was wäre jetzt so ein Pfad realistischerweise, was da auf uns zukommen kann im Laufe des Jahres?
Also wir denken so in diesem Jahr 3,3-3,4% für die Headline-Inflation. Also das heißt für die Preisentwicklung, für die allgemeine Preisentwicklung, die auch Lebensmittelpreise und Energiepreise beinhaltet. Das ist durchaus möglich danach, aber das gilt für alle Länder oder alle Regionen der Welt. In 2027 kommen wir dann wieder relativ schnell.
Basiseffekt.
In der Tat, allein über den Basiseffekt, genau. Weil am Ende wird auch, also zum einen kommen wir von einem höheren Preisniveau und zum anderen werden wir auch eine Art Stabilisierung gerade des Ölpreises sehen. Von dem her kommt man dazu, dass man einen Basiseffekt hat, kommt man dann im nächsten Jahr so ja Richtung Zentralbankziel wieder hin. Also so um die 2-2,5, je nachdem, Prozent Inflation. Ja, das ist so unsere Denkweise. Vielleicht nochmal ein Aspekt dazu, ist ganz interessant. Eigentlich eine Zentralbank bei so einem Energiepreisschock, Angebotspreisschock, denn die Preiserhöhung kommt über ein verknapptes Angebot, kann eine Zentralbank eigentlich relativ wenig machen.
Ja.
Schwierig wird es dann, wenn die Inflationserwartungen von uns allen sich sukzessive nach oben bewegen. Ja. Und dann wird eine Zentralbank schon tätig, denn damit ist auch gesagt, dass damit eine höhere Preissteigerung beispielsweise über höhere Löhne oder auch eine höhere Preisentwicklung stattfinden kann. Und dann ist es tatsächlich so, dass eine Zentralbank da anders agieren kann, aber auch muss.
Mhm.
Aber soweit sind wir noch nicht, ne? Deshalb ist es gerade in Europa noch nicht so ganz ausgemacht.
Ich wollte gerade sagen, weil ich meine, also wenn das ein realistischer Pfad ist, wir landen irgendwo bei 3,5% und in dem Wissen, weil sich natürlich ölpreismäßig und so weiter alles ein bisschen beruhigt, dass ich im nächsten Jahr sowieso wieder Richtung 2% runterkomme, dann muss ich als Zentralbank ja eigentlich jetzt nicht zweimal an der Zinsschraube drehen.
Genau.
Und das bisschen Wachstum, was da ist, damit Gefahr laufen, auch noch abzuwirken.
Ja, in der Tat. Und übers Wachstum, also wieder über die Nachfrageseite, da sieht man tatsächlich nicht große Preissteigerungen. Ja. Aber es ist schon so, derzeit sind die Inflationserwartungen, da sagen die Zentralbanken, sehr schön gut verankert.
Ja.
Und wenn man sich Europa anguckt, aber auch in die USA, ist es so, dass die Inflationserwartungen fürs nächste Jahr sehr realistisch sind. Also das, was wir gerade besprochen haben, denkt auch der Konsument, der Verbraucher, der Wirtschaftsteilnehmer draußen genau so. Und das ist auch in Ordnung so. Das ist ein Szenario, mit dem arbeiten wir schon, da sind wir gerade. Schwieriger wird es dann tatsächlich, wenn die Inflationserwartungen über diese 1-2 Jahre hinaus weiter steigen werden. Und da tatsächlich sollte eine Zentralbank reagieren. Aber da sind wir auch noch nicht. Also von dem her derzeit alles soweit eingegrenzt. Aber wie gesagt, sollte sich die Ölpreiskrise länger hinziehen und wir nicht beispielsweise mit einem Ölpreis bis Jahresende so um die 80, 85 Dollar enden, dann kann natürlich nochmal eine andere Entwicklung stattfinden. Dann würde das heißen, ein Wachstum wäre noch niedriger, globale Wachstum aber natürlich übersetzt auf die Region und die Inflation wäre nochmal höher.
Mhm.
Dann sollten wir uns auf jeden Fall hier nochmal unterhalten. Aber
werden
derzeit,
wir dann auch garantiert tun. Da wird es viel zu besprechen geben. Sind ja Szenarien, die in dem Sinne auch nicht eingepreist sind vom Markt.
Die sind überhaupt nicht eingepreist. Ja. Also wenn wir nur für unser Haus beispielsweise das mal ansetzen, wir gehen derzeit davon aus, dass wir bei einem Ölpreis Ende des Jahres von 80 Dollar sind.
Ja.
So im Mittel natürlich. Ne? Da gibt es Schwankungen, der Ölpreis schwankt massiv gerade, also schwankt wahnsinnig noch, aber stabilisierend ins Jahresende hinein bei 80 Dollar. Und darauf setzen wir unsere Inflationsprognose und unsere Wachstumsprognose. Und damit sind wir nicht weit weg von dem, was die großen Analysten die Analysten der großen Banken, Investmenthäuser ansetzen oder auch der Wirtschaftsinstitute.
So, also das heißt, wenn das so der Pfad ist, dann sollte sich vieles eigentlich in Luft auflösen im Laufe des Jahres.
Ja, oder abgearbeitet werden.
Genau. Wo kommt dann für dich der Punkt in Europa, wo du sagen würdest, okay, jetzt kann man taktisch wieder von defensiv auf offensiv gehen? Was sind so für dich Ankerpunkte dafür?
Also wichtig finde ich immer, wenn man jetzt die Aktienseite nimmt, wir können gleich dann nochmal über die Anleihenseite reden, aber auf der Aktienseite ist es für mich wichtig, zum einen das Wachstum, aber vielmehr tatsächlich die Zentralbankerwartung oder die Zentralbankpolitik.
Ja.
Also wenn sich herausstellt, dass die Europäische Zentralbank on hold bleiben kann, keine Zinserhöhungen im Köcher hat oder davon absieht, ist das ein sehr, sehr gutes Zeichen. Und damit kann man wieder sehr gut, mit guten Einschätzungen, mit gutem Optimismus auch wieder auf Europa setzen. Mhm. Das ist auf jeden Fall für mich fast der wichtigste Punkt. Interessant auch, weil wir derzeit das auch haben, ist die Berichtssaison, die Gewinnerwartungen für die Unternehmen. Da sind wir relativ zu den USA leider in Europa etwas abgeschlagen, nach wie vor. Und wenn wir uns derzeit die Gewinnerwartungen in Europa ansehen, die relativ hoch sind, also beispielsweise für ein MSCI Europa, was für den breiten Europamarkt, europäischen Markt, sind wir beispielsweise für 2026 bei ungefähr 13-14% Gewinnsteigerung. Das ist ziemlich viel, relativ viel, gerade wenn man das beachtet, was wir diskutiert haben gerade.
Ja.
Da muss man aber auch mal ein bisschen aufklappen und reingucken. Und das ist so, dass vor allem die erhöhten Gewinnerwartungen bei Energieunternehmen einen sehr, sehr großen Anteil an diesen Gewinnschätzungen mitbringt. Das ist anders in den USA. Da ist die Gewinnerwartungen bei den Unternehmen breiter gestreut über die Sektoren hinweg.
Mhm. Ach so, das heißt also quasi, wenn man es aufklappt und sieht und die Energie mal quasi beiseite nimmt, sind die Wachstumsprognosen deutlich moderater.
Deutlich moderater,
und damit hast du natürlich auch viel weniger negatives Überraschungspotenzial sozusagen.
Es ist deutlich weniger negatives Überraschungspotenzial, aber halt auch weniger Fantasie natürlich.
Ne? Ja.
Und Kursentwicklung bei Aktien bestehen hauptsächlich auf Erwartungen der Gewinnentwicklung in der Zukunft.
Du hast das Phänomen natürlich in den USA ja auch, dass wir ein relativ hohes Gewinnwachstum in diesem Jahr eigentlich prognostiziert haben, oder das ist das, womit der Markt so arbeitet im Konsens. Aber vor allem getragen von einer eben Verbreiterung der Gewinnbasis. Also die letzten zwei Jahre, wissen wir alle, haben es eben die Mag7 und Big Tech Konzerne getragen, und diese zwei Kurven sollen sich eigentlich annähern. Die hätten eigentlich letztes Jahr schon anfangen sollen, sich quartalsweise anzunähern. Das ist noch nicht so wirklich passiert. Und man rechnet halt damit, dass es jetzt dieses Jahr so passieren wird.
Ja.
Unter Vorbehalt sozusagen. Ja. Ist das etwas, was durch den Iran-Konflikt und die Folgen daraus, sprich Ölpreise, dass das so ein bisschen verzögern könnte?
Für die USA weniger, denke ich. Vielleicht natürlich mehr auf der Europaseite. Ich habe gerade ausgeführt, dass gerade dort die Energiegewinne einen sehr starken Anteil bilden werden an der Gewinnentwicklung. In den USA ist es immer noch so, der Tech-Bereich hat den größten Anteil an der Gewinnentwicklung, nach wie vor.
Ja.
Aber die anderen Sektoren, die ziehen langsam nach, sukzessive nach. Also von dem her, das ist schon so, dass da auch mehr Stärke von den anderen Unternehmen kommt. Und es ist tatsächlich, wie ich sage, das kommt daher, dass die wirtschaftliche Entwicklung in den USA eine andere ist und auch nochmal befeuert wird durch einen Präsidenten, der natürlich jetzt in den Midterm-Elections auch ein gutes Ergebnis erzielen möchte. Ne?
Er wird dieses Jahr mit Sicherheit noch einiges tun.
Genau.
Sonst wird er diese Midterms nicht gewinnen. Das ist recht offensichtlich.
Ja.
Und da kann man also schon davon ausgehen, dass er noch mit dem einen oder anderen Ass im Ärmel hausieren gehen wird, was quasi so die Leute entlastet und die Unternehmen entlastet. Ne?
Ja.
Das kann man schon fast einpreisen.
Das kann man einpreisen, genau. Ist noch nicht unbedingt eingepreist, aber kann man einpreisen.
Ja. Weil wird kommen, ja.
Ja.
Weil du natürlich Multi-Asset bist und natürlich auch die Anleihenseite auch auf dem Schirm hast. Wir haben im Vorgespräch auch schon darüber gesprochen. Ist das jetzt so, also diese Welt, in der Anleihen und Aktien ganz brav negativ korrelieren, sprich die einen fallen, die anderen steigen, das hat sich natürlich vor ein paar Jahren einmal sehr massiv aufgelöst, aus guten Gründen, mit der Zinsentwicklung, warum dann eben Aktien und Anleihen im Gleichklang gegen Süden marschierten. Und im Zuge dieses Krieges hast du das wieder jetzt erlebt.
Mhm.
Anleihen sind nicht der sichere Hafen gewesen.
Ja.
Warum?
Das ist richtig. Also wir haben wieder die positive Korrelation gesehen, also den positiven Zusammenhang der Kursentwicklung Aktien
und
gleichzeitig Anleihen. Von dem her, oder an negativen Entwicklungen, muss man so formulieren.
Ja.
Aber es ist tatsächlich so, dass es hier Gründe gibt. Also zum einen auf der Anleihenseite ist es so, dass über diesen Ölpreisschock, Preisschock, Energiepreisschock, direkt von einer höheren Inflation ausgegangen wird und wurde, ja, auch von den Marktteilnehmern. Höhere Inflation heißt auch höhere Rendite, höhere Zinsen. Denn genau das, was wir diskutiert haben, ja, es kann dazu führen, dass die Zentralbanken gezwungen sind oder sich in der Lage sehen, Zinsen zu erhöhen. Von dem her gab es eine entsprechende auch Entwicklung, Preisentwicklung, aber auch Renditeentwicklung an den Anleihenmärkten. Und was wir gesehen haben, war eine Verflachung der Zinsstrukturkurve. Mhm. Also eine Zinsstrukturkurve bildet nichts anderes ab als das Renditeniveau der Anleihen von quasi null,
ja,
genau, von null Tagen, ein bisschen ein Tag, ja, bis hin zu 30 Jahren oder länger. Ja. Da gibt es eine Entwicklung der Zinsstrukturkurve. Und was wir gesehen haben, die Zinsstrukturkurve hat sich verflacht. Mhm. Also sie ist in allen Segmenten, in allen Laufzeitsegmenten Rendite angestiegen, aber mit einer Verflachung. Mhm. Also das heißt, am kürzeren Ende sind die Zinsen, Renditen stärker gestiegen als am längeren Ende.
Ja.
Dafür gibt es folgenden Grund, denn wenn ich davon ausgehe, dass die Zentralbank die Zinsen erhöht, bin ich ja im kurzen Bereich entsprechend mit in der Entwicklung mitgegangen.
Ja.
Was im längeren Bereich passiert, ist ein bisschen unterschiedlicher. Hier am vorderen Ende der Zinsstrukturkurve ist natürlich die Zentralbank-Zinserwartung sofort präsent,
ja,
schlägt sofort sich auf die Renditeentwicklung durch. Aber im längeren Bereich gibt es ein paar andere Aspekte. Es gibt zum Beispiel Inflationsentwicklung, Wachstumsentwicklung, aber auch, und deshalb auch am längeren Ende Rendite nach oben marschiert, die Erwartung, dass Staaten höhere Schulden aufnehmen müssen.
Ja.
Denn gerade in so Krisen, Kriegszeiten ist es so, dass dieser Krieg finanziert werden muss.
Ja.
Die Schäden müssen natürlich in der Reparatur wieder finanziert werden. Infrastruktur muss aufgebaut werden und das kostet Geld. Und das wird finanziert über natürlich
Schulden.
Genau, über Staatsschulden, über Staatsanleihen. Also von dem her ist da hier auch die Rendite auch mit angestiegen.
Hm.
Was aber sehr interessant ist, wenn man das mal so ein bisschen zerlegt nochmal, dann ist es so, dass die Rendite sich zusammensetzt zum einen über die Zentralbankzinserwartung. Ja, haben wir gesehen,
ja,
ist nach oben gegangen,
ja,
Haken dahinter. Aber es gibt noch einen zweiten Aspekt, der sich nicht groß verändert hat, und zwar die Term Premium. Term Premium ist ein weiterer Aspekt, den Anleger einfordern, wenn sie in Anleihen investieren, dass je länger sie eine Anleihe halten, desto höher muss der Zins sein. Denn der Anleger verzichtet ja über eine längere Dauer
auf das Geld.
Geld.
Ja.
Und diese Term Premium, ganz interessant, ist nicht mit angestiegen. Das heißt, die ist relativ stabil geblieben, was ein guter Aspekt ist. Mhm. Und was bedeuten könnte, dass diese positive Korrelation derzeit Anleihen, Aktien sich auch wieder zurückentwickeln könnte.
Mhm.
Denn über die Zentralbank haben wir gesprochen, das hat
ja
der Markt soweit verstanden. Über die ganzen anderen Aspekte, nämlich eine höhere Prämie für längere Laufzeiten halten oder eine höhere Prämie, weil die Staatsschulden steigen werden. Das hat der Anleger noch nicht nachgefragt. Muss er auch nicht unbedingt nachfragen. Also derzeit, wie die Lage derzeit ist, könnte es so aussehen, als ob wir wieder in ein anderes Fahrwasser kommen, nämlich auf eine negative Korrelation Aktien und Anleihen. Also ich habe das jetzt sehr lange erklärt, aber es gibt durchaus Gründe, warum wir jetzt temporär oder derzeit kurzfristig, mittelfristig von so einer positiven Korrelation ausgehen, aber das kann sich auch wieder relativ schnell zurückbilden.
Mhm.
Es ist nicht gesagt, dass es jetzt für länger anhält, denn du hast ja gesagt, in 22 hatten wir und in 23 hatten wir diesen Doppelschockeffekt.
Ja.
Und da hat die Zentralbank aus ganz anderen Gründen sukzessive, sehr lange Zeit, Stück für Stück die Zinsen erhöht,
mhm,
mit natürlich entsprechender Wirkung auch auf die Aktien dann.
Mhm. Ist denn, aber sind dann Anleihen am langen Ende ein Thema, das man dann mal wieder sich anschauen kann? Also wir haben ja die letzten Jahre auch schon viel darüber gesprochen, über wann so ein bisschen, der Kipppunkt kommt, ab wann lange Durationen wieder interessant werden könnten. Und das ist so, die Szenarien sind eigentlich im Großen und Ganzen alle nicht aufgegangen.
Mhm. Ja, also grundsätzlich würde ich sagen, sagen wir mal so 10-jährigen Bereich,
ja,
eine ganz interessante Rendite mittlerweile, okay. Allerdings würde ich mich eher am vorderen Ende der Zinsstrukturkurve tummeln. Also das heißt eher in Bereichen von Geldmarkt, das sind so 3 Monate Laufzeiten bis so 5 Jahre ungefähr.
Ja.
Warum? Weil es ist viel eingepreist worden in dem Bereich, den ich gerade genannte, null bis 5 Jahre.
Ja.
Allein durch diese Erwartung kommt eine Zinserhöhung, ja, nein, Auspreisen der Zinssenkung in den USA, das gilt für die USA genauso. Da ist viel passiert, aber in den längeren Laufzeiten ist noch nicht so viel passiert. Das heißt, da wäre ich eher vorsichtig. Mhm. Und ich denke schon, dass wir über diese ganzen Staatsschulden, über die weiteren Anleihenprogramme durchaus nochmal Druck im längeren Bereich sehen. Und es ist auch gar nicht nötig, derzeit so lang zu investieren, denn man bekommt eine sehr gute Rendite auch beispielsweise in Laufzeiten von 5 Jahren, auch auf der Unternehmensanleihenseite.
Ja. Plus du hast vielleicht ein bisschen quasi die Option auf, wenn sich denn alles einigermaßen so auflöst, in diesem Szenario bleibend, dann ist das, was ausgepreist wurde, wird dann halt auch wieder eingepreist. Das heißt, eine Richtung Zinssenkungen und so weiter und so fort.
Genau, damit hätte ich ja wieder einen Kursanstieg und damit hätte ich noch zusätzlich eine mögliche Performancequelle.
Ja. Okay. Dann ist das ja aber auch schon fast wieder ein, sagen wir mal, ihr habt natürlich eine ganz andere Struktur in euren Portfolios, müsst andere Dinge berücksichtigen, aber wenn ich es jetzt mal runterbreche auf den Privatanleger, kann das ja dann tatsächlich ein in diesem Jahr noch interessante Assetklasse werden.
Kann werden, ja. Immer mit der Beachtung, was passiert auf der wirtschaftlichen Seite. Also die Unternehmensanleihen sind interessant, denn sie bieten eine gute Rendite, ein gutes Renditeniveau. Haben jetzt auch durch diese 6 Wochen auch ein bisschen Bewertung abgegeben. Andererseits sind Unternehmensanleihen gerade im Investment-Grade-Bereich, aber nicht nur dort, auch in anderen Bereichen, im letzten Jahr tüchtig zugewonnen, haben die Spreads haben sich tüchtig eingeengt, also eine sehr, sehr gute Entwicklung gehabt. Das heißt, muss ich mir einfach mal angucken, wie die weitere Entwicklung ist, und sollte eine wirtschaftliche Entwicklung drumherum den Unternehmen zu schaffen machen, könnte das natürlich auch nochmal einen negativen Aspekt auf die Entwicklung der Unternehmensanleihen haben.
Ja.
Das heißt, einfach wachsam bleiben als Anleger, dabei bleiben, so ganz zurücklehnen und abschalten, da sind wir noch nicht. Also man kann durchaus investieren, klar, natürlich, ich sehe es ja auch so, aber sich nicht komplett abschalten dabei, sondern das weiter verfolgen, was passiert.
Für den Fall, ne, das schlimmste Gift ist natürlich so ein Stagflationsszenario.
Ja, genau.
Das ist so das, was du auf der Anleihenseite nicht haben möchtest.
Ja, in der Tat. Und da auch wieder, was passiert weiter im Nahost-Konflikt. Also wir gehen, wie gesagt, nicht davon aus, dass wir einen Ölpreis von $100 sehen, aber sollte sich der Konflikt verschärfen und weiter Kriegsparteien erweitern, einen großen Flächenbrand geben in der Region, da wird es dann schon schwieriger. Ja. Aber da sind wir nicht, aber einfach das gibt es durchaus möglich noch. Die Wahrscheinlichkeit ist gering, aber es ist durchaus möglich.
Aber sie ist eben nicht komplett aus der Welt. Ja. Was würdest du in dem Umfeld sagen, sind noch so, also Märkte, die von diesem Schiff, den wir jetzt so ein bisschen besprochen haben, eher auf der Gewinner- und eher auf der Verliererseite. Europa, klar, ist eher schwieriger, weil strukturell, wenn eben die Welt etwas weniger schnell wächst, Ölpreise noch im Schnitt etwas teurer sind, ist das halt für europäische Unternehmen, weil wir halt Industrieunternehmen sind und exportieren, eher schlecht. Was sind noch so Märkte, die eher auf der Gewinner- und Verliererseite sind?
Also wenn man es relativ einfach denken möchte, tatsächlich nach differenzieren danach, wer profitiert von der Sperrung der Straße von Hormuz und wer verliert dadurch. Und das kann man auf Regionen oder Länder sehen, kann man aber durchaus auf einzelne Unternehmen übertragen oder auf Sektoren. Wer gewinnt? Ja, Gewinner der Länder sind zum einen die USA, Netto-Exporteur, aber auch vor allem die Schwellenländer in Lateinamerika sind sehr starke Gewinner davon. Verlierer sind die asiatischen Schwellenländer, die sehr, sehr stark von dem Importen aus dem Bereich abhängig sind. Und natürlich Europa, du hast es auch gesagt. Aber klar, das ist das Thema Rotation, aber auch wieder das Thema genau nachsehen, welche Sektoren sind interessant und welche Sektoren auf der Aktienseite beispielsweise treffen auch mein Bild.
Mhm.
Also welches Bild habe ich? Was ist mein Endszenario, sagen wir mal, das Ende des Jahres? und wie richte ich mich danach aus? Es ist mit Unsicherheit behaftet und Unsicherheit mögen wir alle nicht.
Klar,
aber man kann dieser Unsicherheit begegnen, indem man breit diversifiziert, Portfolien wirklich breit aufstellt nach Regionen, breit aufstellt nach Sektoren, breit aufstellt, aber auch in einem Multi-Asset-Kontext mit Aktien, Anleihen, aber auch Gold. Gold ist auch interessant. Und Gold haben wir derzeit überhaupt nicht abgeschrieben, im Gegenteil. Also wir sehen durchaus wieder Möglichkeiten, davon auch wieder positiv zu profitieren. Und Gold ist ganz interessant. Gold ist auch ein Stabilisator im Portfolio, denn zum einen ist es ein Inflationshedge, also eine Sicherheit gegen Inflation. Aber profitiert auch davon, wenn die Zentralbanken on hold sind oder auch Zinsen erhöhen. Denn Gold per se zahlt ja kein Zins, keinen Ertrag und wird damit relativ attraktiver, beispielsweise gegenüber Anleihen. Also von dem her Gold auch mit in die Portfolien aufnehmen. Wir haben immer so ein Basisinvestment von ca. 3% an Gold in den Portfolien. Und da sind wir noch nicht im Krisenszenario. Ne? Selbst wenn eine Krise eintrete, würden wir Gold auch nochmal erhöhen können. Also von dem her durchaus sinnvoll.
Finde bei Gold schon auch immer wieder faszinierend. Das hat man jetzt eben über diese 6 Wochen recht schön gesehen. Wenn man eben dieses, sagen wir mal, Inflationsangstgespenst reitet, dass Gold in dem Moment erstmal eben auch nicht negativ korreliert hat.
Ja.
Also in dem Moment, wo quasi Risk-Off war, das konntest du tageweise ablesen, du hast einen steigenden Ölpreis, die Aktien fallen aus den logischen Gründen und Gold fällt mit. Und wenn du quasi eine beruhigende Situation hast, Ölpreis fällt, Aktien gehen rauf, Gold geht rauf.
Ja, was natürlich aber auch damit zusammenhängt, dass wir eine wahnsinnige Preisentwicklung in Gold gesehen haben. Ne? Und tatsächlich so ist, dass viele Investoren auch erstmal dann die Gewinne mitgenommen haben und auch erstmal ihre Positionen reduziert haben an Gold. Deshalb war Gold auch mit im Verkauf dabei. Aber es war natürlich schon sehr beachtlich in der Tat, ja.
Weil du die Sektoren so ein bisschen angesprochen hast, wollen wir natürlich da schon auch nochmal drüber reden. Was sind denn so Sektoren, wo du sagst, die sollte man sich auf jeden Fall mal anschauen fürs Depot in diesem Umfeld?
Also interessant sind Finanzwerte, Banken, sowohl in den USA als auch in Europa. Mhm. Banken in Europa beispielsweise zahlen sehr viel Kapital an die Anleger wieder aus, also entweder über Dividende, das sind tolle Dividendenzahler, solide Dividendenzahler, aber auch über Aktienrückkäufe beispielsweise. Also hier kann der Anleger wirklich sehr stark davon profitieren. Banken gerade in Europa sind noch relativ günstig. Also hier hat man auch einfach eine ganz gute Positionierung, wenn man rein die Bewertung der Aktien der Banken sich ansieht. Banken auch in Europa werden davon profitieren, dass mehr investiert wird. Also wenn, wie gesagt, die Wachstumsschuldenprogramme in Deutschland und dann aber auch vielleicht europaweit stärker Effekt zeigen, profitieren Banken auch davon. Denn bei uns werden Unternehmenskredite en gros noch über Banken vergeben, ganz anders als der Kapitalmarkt in den USA. Was mich dann zum Kapitalmarkt in den USA führt. Wir haben jetzt in der Berichtssaison gesehen, dass die Banken sehr positiv berichtet haben. In der US-Berichtssaison über das erste Quartal sind traditionell die Banken, die großen Banken, die ersten Unternehmen, die berichten. Und da hat man schon gesehen, dass die Banken auch einfach sehr, sehr breit aufgestellt sind, breite Gewinne, sehr hohe Gewinnausweitungen gezeigt haben. Banken in den USA profitieren von der Deregulierung, die nach wie vor ansteht, auch bei Trumps, beim US-Präsidentenprogramm. Davon profitieren US-Banken. US-Banken profitieren auch von der Kapitalmarktnähe. Denn klar, es ist auch Aktieninvestments, Fixed Income, also Anleihen, Zinsinvestments in den USA, davon profitieren die US-Banken sehr stark. Also von dem her, das ist interessant, die Private Debt Krise, die Kreditkrise so ein bisschen in den USA ist ein Thema und das hat auch die Zentralbank, also US-Zentralbank im Blick, aber wir sind noch weit davon entfernt, dass es einen systematischen Effekt hätte auf die Banken in den USA.
Subprime-Immobilienkredite.
Ja genau, da sind wir nicht. Ne? Ja. Es gibt natürlich ein Risiko, aber da sind wir nicht. Also ich will nur sagen, das Risiko ist derzeit noch nicht gegeben oder ist nicht gegeben. Mhm. Also das ist das Thema Finanzwerte. Dann haben wir beispielsweise in Europa auch interessant Industrietitel nach wie vor. Denn wir hatten es ja, bislang sehen wir noch nicht das große Sprießen der Aufträge und der Effekte von den Wachstumsprogrammen auf die Industrieunternehmen. Aber das wird kommen. Industrieunternehmen profitieren auch von den Verteidigungsausgaben, die kommen werden, aber auch von den Bauaufträgen, die kommen werden, Infrastrukturaufträgen. Ja. Also das sind durchaus Bereiche, die interessant sind, aber auch Medizin, Healthcare, Produzenten von Medikamenten, aber auch Biotech ist interessant, wenn man ein bisschen eine andere Branche auch zum Streuen nehmen kann. Die sind auch relativ günstig bewertet, auch interessant. Vorsichtiger wären wir jetzt bei Energie. Da ist schon viel passiert.
Da ist schon viel gelaufen.
Genau, da ist viel gelaufen. Muss man jetzt nicht unbedingt haben, wenn man noch ein bisschen defensiver investieren möchte oder auch lokaler investieren möchte. Konsumunternehmen interessant, die eine Verbindung haben zum E-Commerce, also zum Bestellungen über Internet, aber auch Aktien von, wir nennen sie Basiskonsumgüter, also das heißt Supermärkte beispielsweise, also Aktienbereiche der täglichen Versorgung. Das habe ich gerade gesucht, des täglichen Bedarfs, der täglichen Versorgung. Die sind auch sehr günstig bewertet und können auch von dem Preisanstieg, den wir bei den Lebensmitteln sehen werden, werden auch profitieren. Denn wir hatten es noch gar nicht gesprochen, es sind nicht nur die hohen Energiepreise, es sind auch die Düngermittelpreise. Ja. Die sehr stark gestiegen sind oder sehr stark noch steigen werden. Ja.
Und wahrscheinlich auch die Halbleiter, weil Helium muss auch durch die Straße runter. Man hat so vieles manchmal gar nicht auf dem Schirm.
Ja, aber da ist auch schon viel passiert.
Ja.
Also gerade so Halbleiter-Software eher in Europa, weniger in den USA. Da sind wir nach wie vor vorsichtiger, aber eher neutral. Auch hier wieder gucken, wie ist die Bewertung, wie ist es gerade abgepreist worden. Also von dem her da eher ein bisschen vorsichtiger, aber durchaus im Blick haben. Ja.
Wie seht ihr so diese Big Tech-Welt in dem Umfeld jetzt?
Also es wird bestehen bleiben. Also das, was wir
dass KI nicht weggeht, ist klar durch den Irakkrieg, aber.
Ja, genau, und dass die Disruption weiter anhalten wird. Ja. Das wird bestehen bleiben. Also deshalb sagen wir eher lieber auf Bereiche setzen, die von der KI profitiert.
Ja.
Und wir sehen es ja immer wieder in vielen Branchen, was man in der Zeitung liest, die schon mit KI arbeiten oder schon umgesetzt haben, da ist noch viel Nachholbedarf.
Ja.
Also da wird noch viel passieren. Da will ich jetzt meine Branche auch nicht ausnehmen.
Meine auch nicht.
Weil wir schon viel automatisieren und auch KI schon anfangen einzusetzen, aber ich denke, die Entwicklung wird da noch massiv weiter sein und da wird dann auch der Bedarf an KI-Lösungen größer sein und eine Umsetzung. Und die Firmen und Branchen profitieren dann natürlich auch wieder, weil sie einfach effizienter dadurch arbeiten können.
Und wir zwei sind noch real hier. Das macht keine KI, aber wer weiß, ob wir nicht von der besseren Version von uns selbst irgendwann von irgendwelchen Avataren ersetzt werden.
In der Tat, ja.
Das wäre ziemlich langweilig, ehrlicherweise. Deswegen werde ich mich relativ lang auch dagegen wehren.
Ja, mach das.
Das ist ja bei euch auch nicht anders im Portfolio-Management. Genau. Du wirst auch nicht so schnell dich von einer KI.
Nein, und am Ende, wenn wir in unseren Portfolien Orders umsetzen und unsere Order an den Handelstisch weitergeben, müssen wir als Portfolio-Manager den Knopf drücken. Also wir müssen als wirklich tatsächliche physische Person müssen wir das anstoßen. Und das natürlich könnte man es automatisieren, technisch gar kein Thema. Ja. Aber wir sind diejenigen, die es dann weitergeben. Also das ist
Ihr müsst ja auch den Kopf dafür
hinhalten. Immerhin noch so, ja, genau.
Also das wird auch so bleiben. Ein bisschen Schutzfusion ist noch.
Ja, das wird auch so bleiben, ja.
Quasi das, weil wir haben es nur angeschnitten gehabt. Wenn wir jetzt die Schwellenländer nochmal nehmen, Asien und Lateinamerika, du hast schon gesagt, Lateinamerika natürlich energiebedingt eher profitiert, Asien eher wieder negativ. Man kann natürlich auch dazu sagen, Schwellenländer, Emerging Markets, wahnsinnig gut gelaufen letztes Jahr.
Ja.
Zweitbeste Assetklasse oder so.
Ja.
Und das vor allem getragen durch Asien natürlich.
Ja. Genau.
Da hat man ein Stück weit so ein bisschen ein Repricing erlebt, wenn sich die Dinge wieder in diesem etwas positiveren Szenario in Wohlgefallen auflösen, hat man dann da, also Asien quasi auf der offensiven Seite ist dann auf jeden Fall wieder ein Spielkandidat, oder?
Definitiv. Ja. Denn was grundsätzlich ja gilt, strukturell gilt, Da ist noch wahnsinnig viel Aufholpotenzial da, rein an wirtschaftlicher Entwicklung. Das ist jetzt ein bisschen zur Seite geschoben worden. Klar, da ist jetzt auch ein bisschen auf Eis gelegt, ja, in der Tat. Durch die Krise, aber in der Tat auf jeden Fall in den Karten haben. Was auch interessant ist, zum Beispiel China, finde ich sehr interessant, und zwar ein ganz interessanter Aspekt, ja, was ist passiert gerade mit dem Energiepreisschock und auch der Erwartung der Preisentwicklung, ist es so, dass China sogar davon profitieren könnte. Das ist erstmal etwas nicht ganz logisch. Aber dadurch, dass China seit Jahren in der Deflation ist und gerade der Inlandskonsum, die Inlandsverbraucher, chinesischen Verbraucher sich zurückhalten, durch eine Inflationsentwicklung sich sehr positiv
Ja, weil Leute können natürlich wieder sehen, okay, die Preise werden nicht mehr weiter fallen, sondern eher wieder steigen, also geht man wieder konsumieren.
Genau, weil der Konsument eben nicht mehr abwartet und sagt, das Handy wird jetzt im nächsten Monat noch billiger, sondern sieht, nee, es wird teurer. Das heißt dann nämlich, dass wieder jetzt stärker jetzt konsumiert wird. Und das ist positiv. Also China würde ich eher als neutral jetzt einordnen. Das ist ein ganzen strukturellen Problem in China, sind natürlich noch nicht abgearbeitet. Ja. Aber durch so einen Aspekt kann durchaus Hoffnung entstehen, dass auch diese 5% Wirtschaftswachstum, die chinesische Regierung herausgegeben hat, durchaus zu erreichen ist. Und nicht nur über Export und nicht nur über die Entwicklung von technischen Bereichen, die dann ins Ausland exportiert werden, sondern auch durch eine Inlandsbelebung, was sehr positiv wäre.
Und Peking will ja, glaube ich, auch tatsächlich den Konsum ankurbeln durch staatliche Programme.
Ja, genau.
Das haben sie ja, glaube ich, schon so ein bisschen angedeutet.
Genau, fiskalische Unterstützung, ist auch geplant. Ist jetzt noch nicht so ein Riesenpaket, aber ist auch erstmal gut, wenn etwas auf den Weg gebracht wird und dann nochmal nachgeschoben wird.
Wie bewertest du in diesem ganzen Umfeld Indien als Markt, war lange Zeit ein wahnsinniges Hype-Thema, dann ist der Markt natürlich auch wahnsinnig gut gelaufen irgendwann.
Ja.
Und darüber hinaus geht's dann, das ist immer diese phänomenale Geschichte der letzten 30 Jahre bei Indien, da ist dann irgendwann auch Ende, weil man merkt, dass der Rest von dieser Fantasie, was aus Indien alles werden könnte, halt dann doch nicht so schnell kommt, wie man das immer als nächstes großes Ding dahin zimmert.
Ja, Indien ist natürlich ein sehr, 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 sehr komplexer Markt, aber es passiert unglaublich viel. Also ich würde Indien auch nicht zur Seite schieben. Ich würde Indien als Basisinvestment, muss nicht groß sein im Portfolio, aber ich würde einen Teil einfach aufnehmen, in meinem Portfolio liegen lassen. Denn Indien hat auch genauso das Thema mit der wirtschaftlichen Entwicklung. Die Wachstumsraten sind deutlich höher als im Rest der Welt nach wie vor, auch wenn Indien sehr stark von den Energieimporten von der Straße von Hormuz abhängig ist. Aber Indien wird sich strukturell weiterentwickeln und es ist wahnsinnig viel passiert in den letzten Jahren. Deshalb würde ich Indien einfach mit dazu nehmen. Und Indien hat auch Energiesubventionen schon längst platziert.
Ja.
Also da wird die Wirtschaft wird leiden, aber nicht stark abbrechen oder zusammenbrechen. Da schaut auch der indische Staat sehr stark drauf, dass das so ein gewisses Level-Niveau erhalten bleibt.
Was würdest du sagen, ist so dein für dieses Jahr das Must-Have?
Ja, schwierig.
Ich weiß, ich bin immer so gemein hinten ist gemein. Raus im Gespräch.
Das ist ja ganz gemein. Ja. Müssen wir aber dann am Jahresende uns dann mal überlegen.
Ja, stimmt.
Ja, schwierig. Sehr schwierig. Ich würde sagen Silber.
Echt?
Ich würde sagen Silber. Das ist Optimismus, denn Silber hat eine Goldkomponente und Silber hat eine wirtschaftliche, eine Industriekomponente. Und man hat so beides. Und da ich positiv auf Gold bin, aber auch positiv darauf bin, dass wir eine industrielle Weiterentwicklung sehen werden in den Schwellenländern, aber auch in Europa durch die großen Infrastrukturvorhaben, würde ich auf Silber setzen.
Ich glaube, du hattest, als wir letztes Jahr im Sommer gesprochen haben, war es ein anderes Industriemetall.
Ja, war was anderes.
Nee, es war ein Rohstoff. Ein Industrierohstoff. Ich weiß nicht mehr welchen, aber interessant.
Okay, ja, Silber. Müssen wir uns nochmal ansehen, die Aufzeichnung.
Ja, muss man das mal sauber aufschreiben. Also Silber trotz der Rallye und danach natürlich auch Korrektur und dass alle so ein bisschen sich in Anführungszeichen die Finger verbrannt haben, weil das natürlich
eben deshalb,
paar größere Betreibungen waren.
Ja, doch.
Okay.
Würde ich dabei bleiben,
Dann schreiben wir uns Silber auf.
Ja, genau.
Helen, vielen Dank, das hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Gerne, mir auch.
So, Freunde, ich hoffe, ihr konntet einiges mitnehmen. Ich denke, wir haben den Ritt wie immer durch den kompletten Gemüsegarten gemacht, wie sich das gehört. Anders drunter machen wir das hier nicht. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr im Moment so aufgestellt sind. Würde mich interessieren, eher auf der vorsichtigen Seite oder schon längst wieder alle Dips gekauft und all in. Ansonsten wie immer vielen Dank fürs Zuschauen, dir wie immer vielen Dank für den Besuch und wir hören und sehen uns alsbald wieder. Bis dahin. Ciao. We'll be right back.